Deutschlandfunk. Andruck.
Es gibt erfolgreiche Unternehmen und es gibt Unternehmen, die scheinbar nichts anderes kennen als Erfolg, Einfluss, Größe und Macht. Zu dieser Kategorie gehören Koch Industries in den USA, einer der größten Konzerne der Welt, tätig vor allem in den Bereichen Energie und Chemie. Die beiden Inhaber, die Brüder Charles und David Koch, waren zudem auch seit jeher politisch aktiv. Konservativ, als Unterstützer der Tea Party-Bewegung. Waren, weil einer der beiden, David, inzwischen gestorben ist. Der Wirtschaftsjournalist Christopher Leonard hat einen Insiderbericht über das Koch-Imperium verfasst. Kochland heißt es. Momentan nur auf Englisch erhältlich. Gregor Peter Schmitz hat dieses Buch für uns gelesen. Herr Schmitz, der Titel des Buches klingt ja, als hätten zwei Brüder aus Wichita das gesamte Land, also die Vereinigten Staaten von Amerika, übernommen. Ist das gemeint?
Ja, ich weiß, es klingt unglaublich, zumal ja zumindest in der deutschen Öffentlichkeit die beiden Brüder nicht sonderlich bekannt sind. Aber es ist wirklich so, dass eigentlich der normale Amerikaner vielleicht auch die beiden Brüder gar nicht unbedingt kennt, aber mit ihren Produkten doch jederzeit in Kontakt kommt, ob es jetzt Kunstdünger sei, Öl und Papier oder auch einfach Grußkarten. Sie haben so eine unglaubliche Maschinerie angelegt und haben vor allem nicht nur diese unglaubliche Konzentration auf den Profit gehabt, sondern auch auf einen Profit, der notfalls auf Kosten anderer oder sogar des Landes ging. Einer der beiden Brüder ist einmal als Präsidentschaftskandidat für die libertäre Bewegung angetreten. Da ging es im Programm unter anderem um die Abschaffung aller Besteuerung und das gibt uns einen Vorgeschmack, wie sie ihr Geld dann auch eingesetzt haben. Und deswegen kann man schon davon sprechen, dass diese beiden Brüder wirklich das ganze Land maßgeblich beeinflussen mit ihrem Vermögen insgesamt, ja doch in einer Größenordnung, die sie zu den absolut reichsten Menschen der Welt macht, von deutlich über 100 Milliarden Dollar.
Auch bei uns ist das Bruderpaar ja recht bekannt. Zahlreiche Artikel haben sich ja auch damit befasst, wie die Kochs zum Aufstieg der stramm rechten US-Bewegungen wie eben der Tea Party beigetragen haben. Was liefert dieses Buch denn jetzt Neues?
Es stimmt, es ist schon viel darüber geschrieben worden, über die beiden. Es gab Zeitungsartikel, es gab ganze Bücher, aber so ins Detail wie dieser Autor ist noch niemand gegangen, in dem auch wirklich die Motivation der Brüder so nachgezeichnet wird und ihre Firmengeschichte so klar aufgezeigt wird, wie sie früher schon mit kleinen Schummeleien das Vermögen gemehrt haben und später dann in ganz großem Stil Einfluss genommen haben. Und auch das wird in einer Detailfreudigkeit erzählt, die es bislang noch nicht gab, die vor allem zeigt, wie groß der Einfluss von Big Money mittlerweile in der US-Politik ist. Es gab ein Urteil im Jahr 2010, Citizens United hieß es, in dem die freie Meinung als wichtiger angesehen wurde als eine Reform des Wahlkampfspendensystems, sodass eigentlich auch Unternehmen oder Unternehmer unbegrenzt finanziell Einfluss nehmen können auf die Politik. Und seitdem haben die Koch-Brüder, wie sie ausgesprochen werden in den USA, wirklich alle Hemmungen verloren. Sie hatten schon vorher viel Geld investiert, aber nun überfluten sie eigentlich auch gerade auf der Ebene der Bundesstaaten und sogar bis hin zu ganz kleinen regionalen Verbänden, also eigentlich alles, was sie können mit ihrer Politik, die ihrer eigenen Firma nützen soll und ihrem eigenen Wertesystem, wo es vor allem dann auch um die Klimapolitik geht, die Klima- und Energiepolitik, wo sie einen ungeheuren Einfluss entwickelt haben. Und auch das wird in dem Buch so deutlich beschrieben wie noch nie zuvor.
Stichwort Klimapolitik. Wäre denn ohne die Koch-Brüder da irgendetwas anders verlaufen?
Also die Frage muss man ganz klar mit Ja beantworten. Ihr Einfluss in dem Bereich ist ungeheuer. Was ein sehr interessantes Detail in dem Buch ist, ist eine Recherche, die zeigt, dass schon im Jahr 1991, als die Klimapolitik in der Republikanischen Partei eigentlich noch nicht so verhärtet war, wie sie heute unter Trump und auch in den Jahren zuvor schon war, wo aber die Koch-Brüder dann eingeladen haben bereits zu einer Konferenz, auf der das Thema Klimawandel scheinbar wissenschaftlich erörtert werden sollte. In Wahrheit ging es aber darum, Zweifel zu säen. Und das haben sie seitdem sehr, sehr konsequent weitergemacht. Sie haben sich über ihre Denkfabriken, die sie auch finanzieren, eine sogenannte Echo Chamber geschaffen, wie man es in den USA nennt, um den Klimawandel in Frage zu stellen. Sie haben das auch wieder sehr effizient auf Ebene der Bundesstaaten gemacht, wo sie auch die Förderung erneuerbarer Energien massiv behindert haben. Sie haben es auch in der Obama-Regierung geschafft, CO2-Gesetzgebung, die vom Repräsentantenhaus bereits verabschiedet worden war, dann im Senat zu verhindern, weil sie dort auch sehr klare Zuwendungen an Senatoren gemacht haben, die eben diese Klimapolitik stoppen sollten. Und sehr interessant, sie haben wirklich ihre Meinung dazu auch niemals angepasst.
Jetzt haben ja die beiden Brüder Donald Trump im Präsidentschaftswahlkampf 2016 nicht unterstützt. Heißt das, sie kämpften, obwohl konservativ, gegen ihn?
Nein, eigentlich spiegelt das nur das komplizierte Verhältnis des republikanischen Establishment zu Trump wider. Trump war ja immer ein Außenseiter in der republikanischen Partei. Viele dort haben ihn nicht unterstützt, sie sahen ihn eher als eine Art Clown an. Er ist nicht wegen, sondern gegen die Partei Präsident geworden. Das war bei den beiden Brüdern nicht anders. Sie haben ihn nicht aktiv bekämpft, aber sie haben ihn eben auch nicht groß unterstützt. Aber das hat ihm vielleicht sogar streckenweise geholfen, weil sie ja natürlich für das Establishment stehen, das Trump dann offiziell bekämpfen wollte.
Wie ist denn das heutige Verhältnis des verbliebenen Koch zu Trump, auch mit Blick auf den kommenden US-Wahlkampf?
Ja, das ist die interessante Wolte der Geschichte. Die Brüder können nämlich eigentlich ihr Glück gar nicht fassen, wie sehr Trump ihnen dann nochmal geholfen hat, weil er dann ja einmal im Amt doch auch eine sehr radikale Klima- und Energiepolitik durchgesetzt hat. Es gibt eine Aussage aus dem Jahr 2018, wo einer der Brüder sagt, dass in den vergangenen 5 Jahren sie mehr Fortschritte in diesem Bereich, sprich in dem Bereich, der verhindern soll, dass es zu ambitionierte Klimagesetzgebung gibt, mehr Fortschritte gemacht als in den vorherigen 50 Jahren. Da war Trump bereits 2 Jahre im Amt. Also man sieht, dass sie da eigentlich sehr zufrieden mit seiner Amtsführung sind.
Was würden Sie sagen, an wen richtet sich dieses Buch?
Also eigentlich jeder, der an diesem doch sehr, sehr einerseits faszinierenden, andererseits auch erschreckenden Wechselspiel von Macht und Geld in der US-Politik interessiert ist, aber vor allem auch diejenigen, die verstehen wollen, warum es strukturellere Probleme gibt in der US-Politik, als nur die Person Trump. Wir diskutieren ja in diesen Tagen viel auch über seinen persönlichen Beitrag an den Problemen und Unruhen und der Spaltung der Gesellschaft dort. Aber man muss sagen, wenn man Bücher wie diese liest, versteht man, dass es eine Entwicklung ist, die über viele Jahrzehnte gekommen ist und die viele Mütter und Väter hat und jetzt in Trump in gewisser Weise kulminieren, obwohl er vielleicht gar nicht so, wie wir gerade erwähnt haben, unterstützt wurden von diesen Kräften. Aber es ist ein verheerender Einfluss, gerade dieses Big Money, den man in der US-Politik sieht und der leider in den vergangenen Jahren sogar noch gewachsen ist.
Vielen Dank. Gregor Peter Schmitz war das über Kochland, The Secret History of Koch Industries and Corporate Power in America. Im Verlag Simon & Schuster erschienen, nur auf Englisch. Stattliche 687 Seiten, kosten 12,99 Euro.